In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie heute Morgen ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute, wenn wir über das Thema sprechen, Sorge um den Nächsten, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sie kennen wahrscheinlich diesen Ausspruch aus dem Evangelium. Bei Matthäus Kapitel 7 ist er zu finden. Und zugeschaltet als Gesprächsgast ist heute Morgen Pater Hubertus Freiberg. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Grüß Gott.
Grüße Gott, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Schön, dass auch Sie dabei sind heute Morgen. Sie sind Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis. Sie halten viele Exerzitien und Sie sind auch immer wieder auf katholischen Medien zu hören, zu sehen, zum Beispiel auch auf dem weltweit größten katholischen TV-Sender, deutsch ausgesprochen EWTN. Schön, ja, richten, das ist ja nun so ein Thema, das etwas vielleicht ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube hervorruft, weil es irgendwie uns doch alle betrifft. Ich habe mir so ein paar Gedanken mal gemacht, denn richten, was bedeutet das denn eigentlich meistens? Erheben wir uns über jemanden oder wir sprechen ein Urteil aus über jemanden, wir maßen uns ein Urteil an und damit ist es auch nicht mehr weit, dass wir jemanden verurteilen. Damit habe ich über den anderen ein Urteil gesprochen. Die Frage ist nur, steht mir das eigentlich zu? Wenn wir einen Blick in die Heilige Schrift werfen, da ist eigentlich nur von einem die Rede, dem das Gericht zusteht, nämlich von Jesus, dem Sohn Gottes, da heißt es, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. So beten es zumindest die Christen im Glaubensbekenntnis. Was tue ich aber nun, wenn ich leichtfertig oder vielleicht auch berechnend Menschen aburteile? Schwinge ich mich da nicht zu einem, sagen wir, irdischen Gott auf oder begebe ich mich damit nicht auch irgendwie auf das Hoheitsgebiet Gottes? Und die ganzen Fehler, die ganzen menschlichen Schwächen, die ganzen menschlichen Ärgernisse, die wir so gerne an den anderen kritisieren, sind die nicht eigentlich schon längst gerichtet? Nämlich in Jesus Christus am Kreuz, an dem er sich aus Liebe zu den Menschen hat hinrichten lassen? Tja, während Gottes Barmherzigkeit so groß ist, fahren wir Menschen dennoch fort, uns immer wieder in unseren eigenen Schwächen zu zerfleischen. Wie können wir mehr in Gottes Barmherzigkeit wandeln, die uns von diesem zwanghaften Verurteilen doch eigentlich befreien könnte? Der Frage wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen, etwas nachspüren, nachkommen und sehen, ob wir vielleicht den einen oder anderen konkreten Handlungsansatz auch finden, der uns ein bisschen weiterhelfen kann. Denn wie mir scheint, ist es doch irgendwie etwas Menschliches, dass wir uns zwar nicht verurteilen sollen, wenn wir diesen Aufruf aus dem Evangelium aber in die Tat umsetzen sollen, dann ist das die Frage, ob wir das überhaupt können, dass wir Menschen nicht mehr urteilen. Oder ich denke, wir sind ja so auch darauf gepolt, die Leute einzuordnen, sie zu klassifizieren oder auch Situationen oder auch Verhalten nach gut und nach böse. Pater Hubertus, ist das irgendwie so in uns Menschen so eingefleischt, dass wir gar nicht anders können?
Also dieses Urteilen kommt ja sicherlich auch mit als Folge der Erbsünde, dass wir meinen, wir könnten uns aufschwingen und Gott selber spielen und somit die Welt einzuteilen nach einem Maßstab, der uns plötzlich von unserer Seite her gegeben scheint und nicht, dass wir schauen, wie der Herr das meint. In der Parallelstelle zu diesem Matthäus-Evangelium, wie Sie es genannt haben, im Lukas-Evangelium, kommt vielleicht ein bisschen heraus, um was es Jesus geht. Wenn er sagt, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Dann heißt es nämlich, verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Also Jesus hat, sag ich mal, unsere Fülle im Sinn, wenn er etwas sagt. Und ich glaube, dass das auch so wichtig ist, dass wir das uns immer wieder bewusst machen, auch bei den 10 Geboten oder bei all den Handlungsweisen, die Gott uns anvertraut, ist, dass er nicht uns etwas verbieten will oder was wegnehmen will oder was nicht gönnt, sondern sondern dass er uns eigentlich zur Fülle hinführen möchte. Ich sage manchmal, die 10 Gebote sind eigentlich die Gebrauchsanweisung für ein gelungenes Leben. Und so ist auch dieses richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, das Ziel, das uns in reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß gegeben werden kann. Und da merken wir, dass eigentlich schon dieser schale Geschmack, den wir manchmal bei Richten haben, etwas herausgenommen wird, sage ich jetzt einmal. Es ist ja auch so, dieses Wort Richten, wie Sie es auch schon benannt haben, hat ja auch verschiedene Aspekte. Ich weiß gar nicht, ob es nur im süddeutschen Raum ist, aber ich glaube, im ganzen Sprachgebiet heißt es ja zum Beispiel richten. Wenn jemand ein Zimmer richtet, dann bringt er es in Ordnung. Also da merken wir, dass Richten nicht etwas Negatives ist, sondern Richten in Ordnung bringen bedeutet. Oder wenn ich sage, richten Sie etwas her, dann meinen wir ja, dass wir etwas schön machen, etwas bereiten. Und als auch da dieses Richten in dem positiven Sinne verwandt wird. Genauso wie, sage ich mal, auch in der technischen Branche das Ausrichten auf einer Richtbank etwas ist, wo wir hin zu einem Ziel etwas gerade machen, auf dieses Ziel hin richten. Oder es ist auch interessant, dass wir zum Beispiel auch dieses Wort ausrichten, sagen, ich richte dir eine gute Nachricht aus oder ich richte dir einen schönen Gruß aus. Also auch da dieses Ausrichten auf jemanden hin zu richten, auf eine Person hin zu richten. Also wir merken, dass da schon ganz verschiedene Aspekte da sind, die mit diesem Wort richten eigentlich einhergehen. Und da Jesus uns zeigt, das Richten meint nicht einfach dieses Verurteilen. Wir haben ja häufig, wenn wir Richten oder Richter sprechen, haben wir immer ein bisschen diesen schalen Geschmack der Verurteilung und zwar auch der negativen Verurteilung, was jetzt hier aber erstmal gar nicht gemeint ist.
Aber es ist wahrscheinlich doch etwas, was im menschlichen Leben ständig vorkommt, dass wir vielleicht nur einen Satz lapidar sagen, aber damit eigentlich auch schon oftmals ein Urteil über den anderen gesprochen haben. Du bist immer so oder du machst das so. Und damit haben wir oft schon die Person auch in die Schublade hinein manövriert und da ist sie nun drin. Und dann hat sie Schwierigkeiten, da wieder hinauszukommen, weil sie schon unter diesem Urteil steht. Und dieses Urteil, auch wenn es manchmal nicht scharf ausgesprochen ist, mag vielleicht doch wie ein Damoklesschwert über der Schulter hängen, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich meine, diese negative Konnotation, mit der sind wir ja tagtäglich umgeben, auch wenn das gut ist, dass Sie einfach mal die positiven Aspekte hervorbringen, die das Wort richten noch mit sich bringt, indem man eben was ausrichtet oder was herrichtet.
Ja, aber also der menschliche Alltag, dass wir sagen, sehr stark vom Rotstift geprägt sind. Es bedeutet, kleine Geschichte, ich in der Grundschule, Rechtschreiben schlecht, Diktat 100 Worte, da habe ich 10 falsch geschrieben, wird so unten dran stehen 10 Fehler. Und es steht aber nichts dran, 90 Richtige. Und so sind wir sehr stark geprägt, dass wir eigentlich durch die Gegend gehen und sagen, aha, das ist nicht gerade, das ist nicht schön, warum macht er dieses, sollte man das nicht besser so machen? Und da erheben wir uns gleichsam über die anderen und sagen, ich kann beurteilen, was du da machst. Und wenn Sie vom Alltagsgeschäft in Familien zum Beispiel sprechen, dann meinen wir ja sehr schnell, dass ich aus meiner Situation heraus jetzt beurteile, dass der das etwas gegen mich macht. Oder ich es negativ deute, was der da macht. Ich aber nie hinterfrage, warum machst du das oder warum sagst du das so? Was meinst du da damit, wenn du das so sagst? Da würden wir also gleich diese Verurteilung, diese Festlegung herausnehmen, um erst nochmal zurückzumelden. Mir ist wichtig, dass ich dich verstehe. Kannst du mir das bitte erklären?
Und was meinen Sie, woher kommt denn dieses Phänomen, was da so stark in uns steckt? Sie sagen, das ist auch die Urschuld, die uns da belastet an dieser Stelle. Ich meine, ist es jetzt ein, sagen wir, ein Phänomen in unserer Gesellschaft in besonderem Maße, oder würden Sie sagen, das ist ein allgemein menschliches Phänomen, dass wir doch immer meinen, wir, unser Kosmos, unsere Denkweise, das ist eben mal der Maßstab der Dinge und daran messen wir irgendwie auch das andere, müssen wir in irgendeiner Weise auch tun, aber dass das so extrem ist?
Ja, also ich denke, dass das schon weit verbreitet ist, sage ich mal, und, sage ich mal, schon auch eine Hybris ist von Menschen, die da meinen, ich kann mich über den anderen erheben. Es könnte etwas mit unserem Selbstwertgefühl zu tun haben. Je schlechter mein Selbstwertgefühl ist, desto mehr muss ich versuchen, andere klein zu machen, um selber ein bisschen besser dazustehen. Es ist sicherlich auch diese, eben wie schon gesagt, diese alte Sünde, ich bin der Maßstab dieser Welt. Das erleben wir ja auch in verschiedenen Bereichen der Politik oder auch im Alltagsleben, im Freundeskreis oder so, dass welche sagen, ich weiß es und es kaum aushalten können, dass zum Beispiel andere eine andere Meinung haben. Das erleben wir auch kirchlicherseits, dass wir häufig diese Weite, was zum Beispiel katholisch sein auch bedeutet, nicht aushalten und finden, alle müssen genauso glauben wie ich. Das ist so ein bisschen wie im Sandkasten oder wie auch ganz kleine Kinder es nicht aushalten können, wenn einer etwas anderes macht, sondern für die ist es ganz wichtig, dass alle miteinander das Gleiche machen. Und das gibt eine gewisse Sicherheit. Und dort, wo jemand eben dann nicht die Füße so auf den Boden stellt, wie das Kind es sich gerade vorstellt, ist das Kind unglücklich. Und so scheinen wir auch Erwachsene das beibehalten zu haben, dass wir uns vorstellen, wie es sein müsste. Und wenn wir es nicht so vorfinden, es dann als Bedrohung zum Teil für uns empfinden. Und weil wir diese Bedrohung nicht aushalten können, tun wir immer dann versuchen, den anderen loszuwerden oder den anderen zu maßregeln. Das bedeutet, wir könnten auch eigentlich sagen, dort, wo wir herausgefordert sind, gibt es Menschen, die uns einen Spiegel vorhalten und wir dann versuchen, wenn wir in den Spiegel reinschauen und sagen, Mensch, hier sind da lauter Falten im Gesicht, dann sagen wir, blöder Spiegel. Und so sind wir eben auch, wenn ein anderer Mensch uns herausfordert, dass wir sagen, das ist nicht richtig, was du da machst, das ist falsch, dass wir häufig in der Gefahr sind, dass wir eigentlich den versuchen zu verurteilen oder zu verbessern, weil wir merken, eigentlich spricht es mich an und es hat was mit mir zu tun. Ich könnte noch ein Beispiel nehmen, dass viele Eltern zum Beispiel, wenn sie sagen, mein Kind soll es mal besser haben als ich, häufig an den Kindern Dinge aberziehen oder anerziehen, die sie bei sich selber nicht, es bei ihnen selber nicht gelungen ist, und sie dann versuchen, das bei den Kindern zu machen.
Damit sprechen Sie ja auch schon die Gründe oder auch verborgene Motive an, die so im eigenen Herzen schlummern, nämlich der Grund auch, warum wir das eigentlich tun, dass wir über andere richten oder dass wir meinen, das tun zu müssen. Sie haben gesagt, das ist oft für uns also ein, oder das gibt uns eben Sicherheit. Wir entgehen der Bedrohung, etwas anderes vielleicht tun zu müssen oder auch den Spiegel von anderen vorgehalten zu bekommen. Was kann es noch sein, so die verborgenen Motive im Herzen, die uns irgendwo immer wieder, wo wir meinen, wir müssen uns über die anderen erheben? Gibt es da noch ein paar wesentliche?
Also die verborgenen Motive, die wir im Herzen tragen, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe, die damit eine Rolle spielen. Ein paar habe ich schon genannt. Ich denke, sicherlich ist auch die Frage der Eifersucht, des zu kurz gekommen Seins, der Lieblosigkeit, der des Minderwertigkeitsgefühles. Also da gibt es sicherlich eine ganze Bandbreite von Motiven, die uns nicht richten lassen in dem Sinne, und das wäre ja der positive Aspekt und die Correctio Fraterna, dass ich sage, ich muss, weil der andere sündigt, so wie der Herr uns es auch aufträgt, dem anderen helfen, dass er in Fülle empfangen kann, um auf diese Lukas-Stelle zurückzukommen. Aber wir sind ja meistens nicht in der helfenden Position des Richtens, sondern wir sind immer in der negativ besetzten Verurteilungsfunktion, den anderen eigentlich etwas kleiner zu machen, runterzuputzen, damit ich besser dastehe. abstehe oder dass es der andere nicht besser haben könnte als ich.
Hängt natürlich auch damit zusammen, wie das Zitat bei Matthäus dann weitergeht, dass wir dann eben den Splitter im Augen des anderen sehen, aber den Balken im eigenen gar nicht wahrnehmen. Aber das sind ja erst auch mal, ich will nicht sagen niedere Motive, dass wir nur nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Das ist ja noch nicht die Fülle, das ist erst mal der Anfang, oder? Wie sehen Sie das, Pater Hubertus?
Ja, es ist so, dass das, was wir aussehen, auf uns zurückkommt. Das bedeutet, dass dort, wo ich Unrecht tue, wo ich die Unwahrheit sage, dass das alles immer, egal was ich sage, ob gut oder schlecht, es kommt auf mich zurück. Und wenn ich etwas Unrechtes sage, wenn ich die Unwahrheit sage, dann trenne ich mich auch immer schon auch von Christus. Christus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das bedeutet, dass ich dort, wo ich die Wahrheit so sage, dass ich dem anderen auch helfe, dass er zum Leben kommt, dass ich damit immer mit Christus eins bin. Dort, wo ich aber etwas sage, vermeintlich auch die Wahrheit sage, um den anderen zu schädigen, zu bremsen, mich wichtig zu machen, dort trennen wir uns immer von Christus. Und auch dort eben, wo wir eben nicht die Wahrheit sagen, weil wir sagen, das macht er immer so und du bist böse und das mit dem spreche ich gar nicht mehr und das ist ein ganz schrecklicher Mensch, dort trennen wir uns dann immer von Gott. Und dadurch auch ja spalten wir uns innerlich, so könnten wir sagen, fast auch noch ein bisschen von uns selbst ab und sind somit nicht ganz abgerundet, weil wir ja dann uns von Gott und von den anderen trennen.
Sorge um die Nächsten, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist das Thema in der Lebenshilfe heute mit Pater Hubertus Freiberg. Er ist Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in der Diözese Ortenburg-Stuttgart in Leutkirch im Allgäu. Ja, es gibt ja noch mehrere Stellen, die das auch so vors Auge führen. Und Sie haben auch gesagt, die Eifersucht ist auch so ein Motiv, das uns immer wieder richten, urteilen lässt über andere. Und da heißt es ja auch bei Matthäus zum Beispiel, dass der von Eifersucht getrübte Blick, dass er krank macht. Also werden wir manchmal dann so betriebsblind, stecken wir so drin, dass wir schon gar nicht mehr in diese Fülle, die bei Lukas ja vor allem angesprochen ist, auch in die Liebe und die Barmherzigkeit von alleine nicht mehr hineinkommen.
Ja, also wir verstellen uns den Weg selbst, indem wir mit uns, ich will es mal vielleicht so formulieren, mit uns selbst unzufrieden sind. Dort, wo ich mit mir unzufrieden bin, habe ich natürlich den Maßstab, und wenn ich dann im anderen diesen Splitter im Auge sehe, sehe ich, aha, der hat einen Splitter im Auge. Also ist der auch schlecht, der ist böse, und das benenne ich dann. Und so gehe ich auch mit Dingen, die, wo ich selbst unzufrieden bin, durch die Gegend und stelle das fest, das ist überall auch so, und kann es entweder, manche machen es als Entlastung und Entschuldigung, die anderen sind ja auch nicht besser, also muss ich mich auch nicht ändern, oder eben dann die anderen herunterzuputzen, um selber ein bisschen besser darzustellen. Das ist ja dieses Bild von dem Splitter und dem Balken im Auge, dass ich eigentlich so fixiert auf den anderen bin, dass ich selbst meine Wahrheit nicht wahrnehme oder sie verdränge, um bloß nicht etwas ändern zu müssen. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den ich heute häufig in der geistlichen Begleitung auch erlebe, dass die Menschen an sich und an der Welt leiden. Und wenn man dann an einen Punkt kommt, wo sie eigentlich erkennen können, jetzt weiß ich, wo ich ansetzen muss, weil ich etwas ändern kann, dass sie dann meistens nicht wirklich bereit sind, das zu ändern, sondern lieber noch ein bisschen weiter leiden. Also dieser Anruf, dadurch, dass ich bei einem anderen etwas sehe, dieser Spiegel, was ich vorher gesagt habe, wäre, wenn ich es als Chance nutze, immer etwas, wo ich mich verändern kann. Und wir sollen uns ja entwickeln, immer mehr dahin, wie Gott uns gedacht hat. Dann wäre es natürlich eine ideale Möglichkeit, dass zum Beispiel Kinder oder so sind uns ja gegeben, dass sie uns eigentlich auch immer wieder den Spiegel vorhalten oder uns an die Grenzen führen, wo wir entdecken, aha, ich bin so. und wie kann ich jetzt damit umgehen? Und meistens wollen wir schon gar nicht das erkennen und das sehen, ich bin so, sondern sagen dann, du Kind, du bist frech oder du bist böse oder verschiebe es und verlagere es auf den anderen, genauso im Arbeitsalltag oder im Verein oder im Gebetskreis oder sonst wo.
Also da, wo wir etwas erkennen, da wird es dann immer auch unbequem. Dort, wo wir natürlich mit Menschen sehr persönlich zusammen sind, wie in der Erziehung, werden wir ja ständig an unsere Grenzen geführt und unsere Kinder halten uns den Spiegel vor. Das ist natürlich mitunter auch eben unangenehm. Wenn wir jetzt mal so den Fokus darauf legen, was können wir denn jetzt ändern? Was passiert denn, wenn wir jetzt aufhören zu richten? Wenn wir uns in den Dienst des anderen stellen, haben wir damit manchmal nicht Sorge, dass vielleicht der andere, der jetzt aus Vergesslichkeit, aus Fahrlässigkeit, aus Schwäche handelt, dass man doch da was sagen muss. Zumindest ganz massiv wahrscheinlich eben auch in der Erziehung, dass man da immer meint, man muss doch jetzt was sagen.
Ja, also es ist ja, also fatal wäre das, wenn wir jetzt sagen würden, wir richten nicht mehr, also kann ich sagen, es ist mir alles egal. Das wäre natürlich fatal, weil dem natürlich nicht so ist. Sondern wir müssen natürlich sehr deutlich Diener der Wahrheit sein und auch gerade in der Erziehung häufig sehr viel klarer Dinge benennen, aber natürlich sowohl die guten als auch die schlechten. Und wir sind ja meist sehr häufig versucht, dass wir nur die schlechten Dinge benennen und die guten nicht. Im Schwäbischen sagt man, nicht geschimpft ist genügend gelobt. Und so sind wir häufig auch, dass wir nicht beides wahrnehmen und beides benennen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich diese Correctio Fraterna, die der Herr uns auch aufträgt, ist um des anderen willen, dass der sich zum Guten hin entfalten kann. Also wenn mein Herz ein lauteres ist und ich gehe zu jemandem und sage, ich nehme das wahr und möchte dir das um deinetwillen sagen, dann ist es etwas anders, wie wenn ich hingehe und sage, also ich weiß, du machst es falsch, mach's anders. Ich will mal ein Beispiel nennen von einer früheren Pfarrei, wo ich ja ein paar Jahre als Kaplan tätig war. Da gab es einen Mesmer, der Alkoholiker war. Die ganze Gemeinde fand es furchtbar, alle sprachen über ihn, aber keiner mit ihm. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr unangenehm ist. Und nachdem es dann auch beim Kommunionausteilen eben unangenehm war für die Menschen, die die Kommunion empfangen haben, habe ich mir also mal ein Herz gefasst als Jüngster in der Gemeinde, Arbeitender, und habe versucht, ein Gespräch mit ihm zu führen. Und im Nachhinein war dieser Mann so dankbar, dass ich ihn darauf angesprochen habe, weil er hat es erlebt, dass niemand mit ihm gesprochen hat, aber hat gemerkt, die Leute reden über ihn. Und für ihn war es sehr befreiend, dass ihn jemand darauf angesprochen hat und ihm Hilfe angeboten hat, um das Leben auch zu ändern. Und da habe ich gemerkt, dass die meisten haben ihn verurteilt, wie kann man nur, was ist denn nun schon unmöglich, sowas Furchtbares und so. Aber da zu entdecken, da ist ja eine Not dahinter, dass ein Mensch zum Beispiel zum Alkohol greift. Wie kann ich dem helfen? Wie kann ich es ansprechen in der Weise, dass es für ihn hilfreich ist und nicht einfach ihn noch mehr hineindrückt zum Beispiel. Ja? Und so glaube ich, dass es notwendig ist, dass wenn wir Menschen auf Fehler ansprechen, sie nicht um der Freude am Feststellen, ha, ich habe einen Fehler an dir entdeckt und das muss ich dir jetzt mal sagen, sondern dass wir aus Sorge um das Seelenheil, sage ich mal jetzt, des anderen, eigentlich ihm hinweisen kann, du, ich bemerke das, wie empfindest du das, wie nimmst du es wahr, was ist da bei dir, dass das so ist.
Da heißt es ja auch im Timotheusbrief, weise zurecht, tadele, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Das natürlich zum einen, aber dagegen sagt Jesus ja auch bei Lukas, kann denn ein Blinder einen Blinden führen, werden nicht beide in eine Grube fallen? Also wenn wir zurechtweisen, dann müssen wir natürlich auch irgendwie erst einmal bei uns selber anfangen oder das immer mit im Blick haben.
Genau, also wir müssen zum einen schauen, bemühe ich mich eigentlich auch oder tue ich nur andere auffordern, dass sie sich bemühen sollen, und bin ich lauteren Herzens? Also das ist diese Geschichte, die ich vorher versucht habe zu sagen. Es kommt sehr stark auf meine Motivation an, warum möchte ich gerne das dem anderen sagen? Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eigentlich auch, wenn wir meinen, ich müsse jemand anderen zurechtweisen, dass wir dann einfach im Gebet den Herrn bitten, dass wir das rechte Wort zur rechten Zeit haben, dass die heiligen Schutzengel, sag ich mal, dieses Gespräch bereiten, so dass wir eben nicht als Racheengel hineingehen, so dass der andere eigentlich überhaupt gar nicht Ja sagen kann, du hast recht, es ist so, sondern dass der gleiche die Verteidigungsrolle geben muss und man dann immer in diese Kämpfe, hab ich recht, hast du recht, hineingerät. Und wenn ich aber das wirklich im Gebet gut bereite und vorbereite, dass dann Menschen auch es annehmen können und dass man dann gemeinsam auch merkt, Menschenskinder, es wäre ja auch die Frage, warum fällt's mir auf, gell? Könnte ja auch sein, es fällt mir eben auf, weil ich eben den Balken im Auge habe oder weil ich das auch schon mal dieses Problem hatte und ich deswegen weiß, wohin es führt. Also gebe ich dir den Rat, schau mal, was da passieren kann, wenn du diesen und diesen Schritt weitergehst.
Mhm. Wenn wir jetzt sozusagen uns in die andere Haltung einschwingen, eben nicht in die des Richtens, wie können wir die benennen? Ist das dann die barmherzige Haltung?
Ja, also da müssten wir auch fragen, was ist barmherzig? Wir haben ja am Sonntag nach Ostern den Barmherzigkeitssonntag und den durch die Schwester Faustine eingeführt worden ist. Und da bedeutet Barmherzigkeit nicht einfach Schwamm drüber, es wird schon gut gehen, sondern es bedeutet eigentlich wirklich diese liebende Aufmerksamkeit. Jesus, ich vertraue auf dich. Und mit den Augen Jesu eigentlich sich selbst und den anderen zu betrachten. Es wäre vielleicht auch die Frage, wie bin ich mit mir barmherzig? Denn der barmherzige Vater oder Jesus Christus, könnten wir auch sagen, ist ja nicht barmherzig, indem er sagt, also es ist egal, was ihr macht, ich habe euch alle lieb. Er fragt zwar nie nach, warum hast du das gemacht? Hättest du es nicht besser machen können? Wie kann man nur? Kennen wir keine Stelle im Neuen Testament von Jesus. Aber immer wenn ein Sünder zu ihm kommt, sagt er, deine Sünden sind dir verziehen, geh hin, sündige nicht mehr. Ja, also es ist klar, er benennt, tu es nicht nochmal. Und die Barmherzigkeit ist, glaube ich, wirklich, dass wir mit den Augen Gottes schauen, um dieses Leben in Fülle zu erreichen, also gemeinsam wirklich dem Heiland zu begegnen. Und vielleicht ist es ganz interessant, ich habe bei Gericht und Richten, habe ich natürlich gedacht, ich schaue mal als erstes im Katechismus der katholischen Kirche nach, unterrichten, und fand also unterrichten gar nichts im Stichwortverzeichnis, auch unter Gericht nicht. Ist auch interessant, wenn wir immer von Kirche und Gericht sprechen, steht gar nichts drin, sondern nur so, wie Sie es vorher zitiert haben, im Glaubensbekenntnis kam zu richten die Lebenden und die Toten. Und da heißt es auch, darum hat der Vater das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Nun aber ist der Sohn nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten und das Leben zu geben, das in ihm ist. Wer in diesem Leben die Gnade zurückweist, richtet sich schon jetzt selbst. Jeder erhält Lohn oder erleidet Verlust, je nach seinen Werken. Er kann sich selbst sogar für die Ewigkeit verurteilen, wenn er vom Geist der Liebe nichts wissen will. Katechismus 679. Also es geht immer bei dieser Geschichte um das Leben. Christus ist gekommen, um zu retten. Ja. Das ist der Maßstab auch der Barmherzigkeit, dass Gott sagt, wenn du es getan hast und es mir gibst, dann ist es kein Problem. Glückselige Schuld haben wir in der Osternacht gesungen. Welchen Erlöser hast du gefunden? Also die Sünde, die Schuld, die ich tue, ist schrecklich. Wenn ich sie behalte, führt sie zum Tod. Wenn ich sie aber Gott schenke, so wie Sie gesagt haben, vorher ans Kreuz mitgebe, dann führt sie auch zur Erlösung und somit zum Leben. Das bedeutet, dass Jesus gekommen ist, damit wir einander und uns selbst helfen, dass wir das Leben hier jetzt schon und auch in der Ewigkeit bekommen. Und daher glaube ich, dass wenn wir barmherzig einüben sollen, dass wir eigentlich auch immer wieder mal uns fragen, wie gehe ich mit mir selber um? wie richte ich mich, wie verurteile ich mich, wie denke ich von mir und wie schlecht denke ich auch über mich. Ich erlebe sehr häufig, dass junge Leute zu mir kommen und von sich unglaublich negativ denken, selbstablehnend sind, nicht erfahren haben, dass sie von Gott gewollt sind und gut geschaffen. Dann nenne ich immer den Psalm 139, deine Werke sind wunderbar, wunderbar hast du mich geschaffen, Herr. Und das ist für viele sehr schwierig, überhaupt allein nur diesen Satz auszusprechen, geschweige denn zu glauben. Und da könnte man, glaube ich, anfangen einzuüben, zu sagen, ich bete diesen Psalm 139, wunderbar hast du mich geschaffen, immer wieder, so um wirklich mit den Augen Gottes mich zu betrachten, so dass ich eben die Köstlichkeit der Gabe des Lebens, sage ich jetzt mal ein bisschen überzogen, entdecke in mir und gleichzeitig dann eben auch die Schändlichkeit meiner Sünde, meines Unrechtes entdecke und das versuche zu vermeiden. Und ich glaube, je regelmäßiger und je mehr Barmherzigkeit ich mir zuteil werden lasse, auch durch die Erfahrung einer guten, vorbereiteten Beichte, wo ich immer wieder höre, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin, sündige nicht mehr, ist eigentlich auch diese Erfahrung, mir wird immer wieder verziehen, so kann ich also auch mir und so kann ich auch dann einem anderen verzeihen.
Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Pater Hubertus Freiberg ist zu Gast heute. Er ist Hausgeistlicher im Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Wir sprechen um das Thema Sorge um den Nächsten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben bereits zwei Hörer, die sich gemeldet haben. Ich darf als ersten begrüßen Andreas Benecke. Er ist aus Frankfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Vielen herzlichen Dank für diese Sendung auch. Also es spricht wirklich einen wunderbaren Punkt auch an, der in der Lebensbewältigung sicherlich vielen Menschen vor Augen steht. Herr Hubertus Freiberg, vielen Dank Ihnen auch also für Ihre bisherigen Ausführungen. Meine Frage jetzt ist die, dass es gibt weniger bei mir das Problem, dass ich meinem Nächsten etwas vorwerfe, sondern in meinem Verhalten meinem Nächsten gegenüber werfe ich mir eher Dinge vor. Also ich bin sehr viel großzügiger oder recht großzügig bei Fehlhandlungen meiner Nächsten. Nur bei mir selbst kann ich teilweise Dinge, wenn ich auch Schuld auf mich geladen habe im Verhältnis zu meinem Nächsten, sehr häufig einfach nicht verwinden. Und ich weiß, Gott hat mir dafür vergeben, aber das ist die Schwierigkeit bei mir ist häufig, dass ich mir das selbst nicht vergeben kann und dass Dinge auch immer wieder passieren in meinem Leben, ob es nun Unpünktlichkeit ist oder ähnliches oder Enttäuschung der anderen, die ich selber mir nicht vergeben kann. Das belastet natürlich auch das Verhältnis zum Nächsten auch. Wie kann ich damit besser umgehen?
Ja, Benecke, das ist eine sehr gute Frage, die auch oft den Nagel auf den Kopf trifft. Ich denke, wir haben eine große Erwartung an uns und wir würden gerne gut sein und haben oft ein hohes Ethos. Also wenn ich, was weiß ich, so jemand zum Beispiel wie Karl Leisner lese, der mit 17 Jahren schon großartige Dinge getan hat, da denke ich mir auch manchmal, meine Güte, wie kann der das schon mit 17 machen, was ich mit 50 noch nicht gemacht habe. Das beschämt mich. Und das ist, glaube ich, die Gefahr auch, dass wir von uns erwarten, wir müssten auch ein Widerstandskämpfer sein oder ein Heiliger oder eben eine großartige Figur. Und verurteilen uns da. Und ich denke, dass das wirklich schwierig ist. Auch darum ist auch unsere Barmherzigkeit anderen gegenüber oft nicht glaubwürdig, weil sie dadurch auch nicht untermauert ist durch die Erfahrung, das macht er mit sich auch. Das bedeutet, dass dort, wo wir selber nicht immer wieder wirklich diese Sünde oder diese Unart oder was wir auch an uns bemängeln, immer wieder auch in das Herz Jesu legen und sagen, es ist jetzt gut, ich darf auch wieder neu anfangen, dann glaube ich auch, dass das wirklich ein eine dauerhafte Übung ist. Also ich will es mal so sagen, wenn ich immer sage, das kann ich nicht oder das ist bei mir halt so oder es war noch nie anders, es wird auch nicht anders sein, dann sind es Festlegungen, denen wir wirklich widersagen müssen. Und so können auch Unarten auch etwas sein, die wir angeübt haben und die wir in der Tat genauso lange manchmal auch wieder abtrainieren müssen, es erstaunlicherweise dann aber auch geht. Also das denke ich, das ist so ein wichtiger Aspekt da davon.
Ja, die Situation ist dann bei länger andauernden Schmerzen, die ich beispielsweise jemandem zugefügt habe in einer Beziehung oder ähnlichem, dass letztendlich dann, wenn die Beziehung beendet ist, dass ich mir selber diese Verfehlung eigentlich über Jahre auch nicht vergeben konnte oder auch teilweise nicht kann. Und da habe ich einfach auch nicht den Schlüssel gefunden zu sagen, Gott, ich kann deine Vergebung, die du für mich hast, auch für mich annehmen. Ich weiß schon, ich kann neu beginnen. Nur diese emotionale Umsetzung des Neubeginnens, die ich im Kopf habe, die ist einfach sehr, sehr schwierig.
Ja, man sagt ja manchmal, der Weg von Kopf bis zum Herz ist die weiteste Entfernung. Das ist in der Tat so, aber es ist, ich sag's mal, lebensnotwendig, jetzt nicht nur in Ihrem speziellen Fall, sondern auch in anderen Bereichen, dass dort, wo wir in Beziehungen das nicht gut gelöst haben und auch wirklich in die Versöhnung gegeben haben, wird es auch sehr schwierig sein für alle nachfolgenden Bemühungen um Beziehungen, dass da nicht der andere quasi immer noch mitten da drin steht. Mhm. Und also daher glaube ich, ist wirklich, und das könnte mit einem guten Beichtvater eingeübt werden, dass das wirklich immer wieder diese Barmherzigkeit und Versöhnung mit sich selber auch möglich ist, weil dieses sich selber verurteilen ist ja auch, und da merken wir, dass es wirklich ums Leben geht, lebenseinschränkend.
Ja, und vielleicht ganz konkret noch für Sie, beziehungsweise stellvertretend für die Frage, die Sie hier gut gestellt haben, auch für alle anderen. Herr Benecke, was kann er tun? Vielleicht wirklich, Sie haben ja schon gesagt, Pater Hubertus, den Tag mit Psalm 139 beginnen, oder ich denke, irgendwas Konkretes braucht man ja auf, damit man es dann auch wirklich tut und auch wirklich ein bisschen auch an sich arbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich erlebe es zum Beispiel auch, dass eine ganz große Hilfe ist, dass man versucht, regelmäßig zu danken für sich selber auch. Dass ich wirklich diesen Blick von diesem Fehler, von dieser einen negativen Seite löse, um auch das in den Gesamtkontext meines Daseins zu bringen und dass ich nicht immer wieder nur auf diese einen Punkt mich auch fixiere.
Mhm. Ja. Vielen Dank.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank und Ihnen beiden auch, vergelt Gott.
Dankeschön. Gottes Segen an Sie, Herr Benecke. Auf Wiederhören. Frau Brehm hat sich gemeldet. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden aus Oberndorf in Baden-Württemberg. Ich grüße Sie. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Ingert, und grüß Gott, Herr Pater Hubertus. Also ich habe ein wenig einen anderen Bereich, und zwar einen mit mir allgemeinen Bereich, zu dem ich etwas sagen möchte oder zu dem ich auch etwas fragen möchte. Heute vor 4 Jahren, am 24.04., war die Amtseinführung von Papst Benedikt auf dem Petersplatz als Papst.
Ja.
Ja, und er hat damals gesagt, also in seiner Predigt, dem Hirten muss die heilige Unruhe Christi beseelen, dem es nicht gleichgültig ist, dass so viele Menschen in der Wüste leben. Und hat dann die Wüsten aufgezählt. Und jetzt richtet nicht. Ich wollte dazu fragen, die Menschen haben dem Papst zum Teil Boshaftes unterstellt, zum Beispiel, dass er selber zum Holocaust-Leugner wird oder gestempelt wurde, nur weil er als Hirte barmherzig gehandelt hat. Als Hirte, dem es nicht gleichgültig ist, das Seelenheil des anderen, und das in diesem Fall nur er in Barmherzigkeit lösen konnte. Und da haben alle aufgeschrien, ohne die Kenntnis zu haben, dass eigentlich bei dieser Aufhebung der Exkommunikation noch gar nichts gelöst ist, dass die Lösungen eigentlich erst hinten rein kommen. Und ich frage mich, kann man da auch von Vergebung sprechen, oder können wir uns das auch vergeben, wenn wir zu diesem Zeitpunkt mit den Wölfen geheult haben, wenn wir zu diesem Zeitpunkt auch uns gegen den Papst gestellt haben und im Nachhinein erfahren haben, dass er eigentlich Barmherzigkeit wollte und dass er als Vater der Christenheit gehandelt hat und dass er es wirklich gut gemeint hat und auch recht gemeint hat. Da wollte ich fragen, ist das richtet nicht denn auch für uns eine Vergebungsbitte wert?
Also ich danke Ihnen für diese Frage, die natürlich sendungsfüllend sein könnte, wenn man sie ganz beantworten würde. Ich möchte gerne zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, da haben Sie völlig recht, diese Herausforderung stellt noch mal dar, diese Frage richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, wie wir es vorher auch schon benannt haben. Wir haben in Deutschland, sage ich jetzt mal, aber es ist sicherlich im deutschsprachigen Raum und vielleicht auch im amerikanischen Raum, immer den Eindruck, dass wir es besser wissen als der Papst. Und egal, was der Papst sagt, sage ich jetzt ein bisschen plakativ, kommen automatisch quasi Rufe, wir wissen es besser, der macht es falsch. Und da wäre in der Tat, das ist dieser Punkt, wo ich vorher gesagt habe, wir müssten erst mal schauen, was meinst du damit, wenn du das sagst? Also dem anderen zu unterstellen, im guten Sinne des Wortes, dass er einen Sinn dahinter hat und das sich gut überlegt hat. Und so glaube ich, dass dann diese ganzen Aufgeregtheiten, die da passiert sind, die man nur durch Füttern, durch Zeitungsüberschriften oder Medienrummel dann hat auch verstehen können, dann wäre das nicht passiert. Also viele deutsche Bischöfe oder auch andere Menschen hätten, wenn sie nur ein bisschen recherchiert hätten, sicherlich nicht so gehandelt, wenn sie nicht diesen Reflex, ich weiß es und du bist falsch, gehandhabt haben. Der Bischof Koch zum Beispiel von Basel hat da gleich einen sehr guten Brief geschrieben, in dem er versucht hat, das zu erklären. Er sagt, es fällt ihm auch nicht leicht, was er da jetzt gerade erlebt, aber er möchte es gerne erklären. Also er unterstellt etwas Gutes und versucht, das zu verstehen. Und ich glaube, dass das bei uns, bei allen den Bereichen wichtig wäre, dem anderen erstmal nichts Böses zu unterstellen und mir, dass ich es recht besser weiß, sondern eigentlich immer diese Frage, was möchtest du damit sagen, wenn du das sagst, oder was willst du damit ausdrücken, wenn du das tust? Und der andere Aspekt, den ich noch dazu sagen möchte, ist natürlich der, dass wir auch häufig meinen, dass wir alle gleich glauben müssen. Ich war mal in einer größeren Stadt in Deutschland als Vikar und da gab es 20 Pfarreien und einer meiner Vorgänger kam aus Lateinamerika und hatte, sage ich mal, eine lateinamerikanische, marianische Frömmigkeit, die, sage ich mal, jetzt einem nüchternen Deutschen nicht so ganz nahe liegt. Und da haben sich alle anderen 19 Pfarrer aufgeregt, dass der das anders macht. Und ich habe versucht, mit ihnen herauszufinden, warum denn in einer Stadt 20 Pfarreien genau gleichförmig sein müssen und es nicht sein kann, dass es in einer marianischen, in einer anderen charismatischen, in der dritten intellektueller und in der vierten noch anders sein könnte. Und das ist so ein bisschen bei uns auch die Sorge, dass nicht von Rom häufig Gleichförmigkeit eingefordert wird, wenn wir allein die über 30 verschiedenen Liturgieformen sehen und Familien sehen, merken wir, das ist nicht gleichförmig katholisch. Aber unser Sicherheitsbedürfnis ist häufig in solchen Bereichen, wo wir meinen, ich weiß es, da müssten alle auch so glauben und denken. Und das vermisse ich oftmals in der Diskussion, auch in vielen Diskussionen, in Gremien und so Gemeinden, Dekanaten oder Diözesen, dass wir nicht diese Weite haben, viele Bereiche des Glaubens und auch unterschiedliche Vollzüge des Glaubens mit zu ertragen oder mindestens zu stehen zu lassen oder uns auch freuen, dass man es unterschiedlich sehen kann.
Schön, vielen Dank, Frau Brehm.
Vielen Dank, ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, alles Gute nach Oberndorf. Ein letzter Gruß geht noch jenseits des Schwarzwaldes nach Villingen-Schwenningen. Mit Katrin Schweizer bin ich dort verbunden. Ich grüße Sie.
Dankeschön. Ja, Herr Pater Hubert, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und ich möchte noch mal auf Ihren Psalm 139 eingehen, dass Sie gesagt haben, dass Sie den immer wieder meditieren. Und so mache ich es auch. Ich habe also bestimmte Gedanken, die ich dann immer wieder meditiere. Und so ein Hauptgedanke bei mir ist das Thema Vertrauen. Und ich bin da ganz stark drauf gekommen. Ich begleite seit über 20 Jahren und ganz oft auch nur telefonisch eine ganz schwer körperbehinderte Frau, die ein ganz dunkles Gottesbild hatte. Es hat sich jetzt in den letzten Monaten gelichtet, Gott sei Dank. Und ich habe gemerkt, wenn ich immer wieder gesagt habe, Mädchen, sie ist aber eine erwachsene Frau, hab Vertrauen, Gott lässt dir die Sünde nach, weil die ist auch von fürchterlichen Schuldgefühlen geplagt. Ja, es wird auch besser. Also ich habe in den vergangenen Tagen gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Theologe, ist irgendein bedeutender gegenwärtiger Theologe, der hat gesagt, oder sagt, der Priester kann die Sünden vergeben, aber die Schuld, die fühlt natürlich der Mensch. Und die Schuld, die trägt er auch mit sich. Und jetzt denke ich eben genau an der Stelle, Sie haben es von der Barmherzigkeit so stark gehabt, genau da darf ich die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen. Und um das Ganze noch sanfter zu sagen, sage ich dir, da nehme ich das Erbarmen des Heilandes in Anspruch. Ich habe das gelernt im Umgang mit dieser stark schuldbeladenen Frau, also sie fühlt es halt so immer wieder nicht nur von Gott, sondern eben immer wieder vom gütigen Heiland zu sprechen. Und während ich ihr das erklärt habe, bin ich auch innerlich jetzt in den letzten Jahren immer heller geworden und das hat mir sehr gut getan. Und ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie ein bisschen vermitteln konnte.
Großartig, danke sehr.
Danke. Ich lege wieder auf.
Vielen Dank für dieses Zeugnis, was Sie uns da jetzt geben. Und damit auch einen Ausblick geben auf das, was wir jetzt eigentlich tun können. Ich möchte vielleicht noch schließen mit Ihren Worten oder das nochmal in Erinnerung rufen, Pater Hubertus, was Sie gesagt haben, nämlich, dass wir uns auf den Weg selbst verstellen, wo wir auch mit uns unzufrieden sind. Also, dass wir eben versuchen auch, ja, das Sündenregister nicht so übermächtig werden zu lassen, dass das unser persönliches Sein betrifft, dass wir uns in unserem So-Sein damit auch schon in Frage stellen. Das ist vielleicht auch oft ein katholisches Missverständnis. Kann das sein?
Also ich denke, dass wir uns häufig als Sünder verstehen und das auch pflegen und weniger die Kindschaft Gottes pflegen, auch im Umgang mit uns selbst und miteinander. Und es scheint, wie wir es auch häufig haben, dass das Negative eine größere Lust in uns erzeugt als das Positive. Es gab vor vielen Jahren in München mal einen Versuch, eine Zeitschrift zu starten, die nur gute Nachrichten vermittelt. Die wurde nach einem halben Jahr eingestellt, weil sie niemand gekauft hat. Also unsere Lust am Chaos, am Negativen, am Zerstörerischen scheint oftmals interessanter zu sein als eigentlich das Schöne oder das Gute oder das Wahre, wie wir Gott ja auch benennen, zu betrachten. Es ist natürlich so, dass wenn wir einen Unfall verursacht haben, wo jemand zum Beispiel auch zu Tode gekommen ist und wir eine Narbe im Gesicht haben, dann ist natürlich die Narbe noch nach wie vor da, auch wenn die Tat, die wir begangen haben, Unrecht war oder vielleicht nicht einmal Unrecht war, sondern passiert ist aus ungünstigen Verhältnissen. Diese Narbe erinnert uns immer daran. Und jetzt könnten wir uns eben fragen, erinnert sie mich immer an das Erbarmen Gottes oder erinnert sie mich immer an das Unrecht oder das Unheil oder das Negative, was passiert ist? Und hilft sie mir nicht auch zu meiner Demut, dass ich sagen kann, aha, das war so, das gehört auch zu mir, es ist auch ein Teil von mir, aber es ist nicht der Grundteil von mir, sondern es ist ein Aspekt, der in meinem Leben auch passiert ist und der zu mir gehört, aber ich ihn nicht von mir abspalten muss, weil sonst bin ich ständig mit dem beschäftigt und nicht mit dem eigentlichen Ziel, nämlich die Fülle des Lebens zu haben. Das wollte ich noch zu den beiden Hörern vorher sagen.
Nehmen wir es einfach hinein mit in die Fülle des Lebens, in die Fülle des Seins, an die wir an die Stelle stellen wollen, dass wir eben da nicht mehr urteilen, nicht mehr richten, sondern dass wir den Blick einfach auf das Gute, auf das, was Jesus eigentlich will, richten, weil er als Retter gekommen ist, wie Sie sagen, und nicht um zu richten. Und ich denke, da würde ich Sie einfach bitten, auch zum Abschluss, das vielleicht alles noch mit in einen Segen hineinzunehmen, dass Sie uns allen diesen priesterlichen Segen in dieser Absicht, auch mit dem Ausblick auf die Barmherzigkeit mit uns und mit den anderen auch noch jetzt am Abschluss der Sendung spenden.
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Gütiger Gott, du bist der Herr des Lebens und du hast uns geschaffen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Und hast Jesus Christus in die Welt gesandt, der ist gekommen, nicht uns zu richten, sondern zu retten. Er will uns helfen, damit wir das Leben hier in Fülle und das ewige Leben haben. Und so bitten wir dich, dass wir immer mehr mit deinen Augen schauen, dass wir mit deinen Augen auch uns selbst betrachten, mit deiner Liebe uns betrachten, mit deiner Klarheit, auch mit den Augen, die du vom Kreuz herab auf uns sendest, so dass wir alles auch in dem Spiegel deiner Liebe betrachten. Hilf uns, dass wir die Festlegungen, die wir über uns selbst und über andere haben, lösen und dir anvertrauen, dass du sie durchtrennst durch dein kostbares Blut, damit Heil und Segen, Licht und Wandlung sein möge. Dazu segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz vielen Dank, Pater Hubertus. Ich denke, das war ein ganz großer Gewinn, dass wir Sie heute hier haben konnten zum Thema Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Sehr gerne.
Damit wir uns aufschwingen können in die göttliche Barmherzigkeit und in die Liebe, das möchte ich Ihnen allen jedenfalls genauso gerne mit in den Tag geben. Vielen Dank an Sie und auf Wiederhören nach Leutkirch.
Auf Wiederhören, Frau Engert, und Wiederhören, liebe Zuhörer.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen und die entsprechenden zusätzlichen Dinge, die Sie brauchen, um dann auch das Webradio zu hören, können Sie auch das tun unter www.horeb.org. Dort können Sie auch zeitunabhängig diese Sendung dann im Podcast noch einmal nachhören. Oder aber Sie greifen ganz einfach zum Telefonhörer und erreichen den Hörerservice, der weitere Informationen für Sie bereithält unter der 0700 75 25 75 25. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 75 25 75 25 erfragen. 0700 75 25 75 25, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.